Ihr könnt Lukas Kapitel 11 aufschlagen. Wer von euch hat denn diesen Film Spaceballs gesehen? Schon länger her. Von Mel Brooks. So eine Parodie auf Raumschiff Enterprise und Star Wars. Und das ist ganz witzig bei diesem Intro, als der Film anfängt, ist es wie bei diesen Science-Fiction-Filmen, wo dieser Text abläuft. Ne? Und dann wird dieser Text immer kleiner und am Schluss steht in der letzten Zeile unten, wenn Sie das noch lesen können, dann brauchen Sie keine Brille. Macht man auch bei den Sehtests, wenn man zum Augenarzt geht, darf man hier ablesen und es wird immer kleiner. So ein Sehtest. Jesus wird es heute mit uns machen. Er wird mit uns heute so einen geistigen Sehtest machen, uns dazu einladen. Und zu Beginn werden wir erstmal schlechte Beispiele sehen für Leute, die nicht so gut sehen, die ein bisschen kurzsichtig sind, die ihre Augen verschlossen haben. Und in Vers 14 sehen wir den Anlass. Da lesen wir, und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich. Also hier ein Dämon, eine böse geistige Macht, die die motorischen Fähigkeiten hier von diesem Menschen kontrolliert haben und der konnte nicht reden. Stell dir vor, wie frustrierend das sein muss. Du willst reden, aber du kannst nicht. Armer Mensch hier, war gefangen, war versklavt. Und die Juden, die hatten auch Exorzisten, aber die haben geglaubt, wenn du den Namen von diesem Dämon nicht erfahren kannst, dann kannst du den nicht austreiben. Also die jüdischen Exorzisten haben immer gefragt, wie heißt du, Dämon? Und dann musste der antworten und dann, wenn sie ihren Namen hatten, dann konnten sie den ansprechen und dann konnten sie den angeblich austreiben. Aber in diesem Fall, das war ein stummer Mensch, der konnte nichts sagen. Also laut dem Denken der Leute damals ein hoffnungsloser Fall. Und jetzt kommt Jesus daher und zack, treibt den Dämon aus. Jesus ist Gott, Jesus ist allmächtig. Und ich mag das, das heißt später durch den Finger Gottes treibt er Dämonen aus. Sagt einfach und raus. Gibt es keine Diskussion. Es ist ein Riesenwunder passiert. Jesus hat hier das Unmögliche getan. Die Leute waren von Socken. Keiner konnte das verleugnen, was hier geschehen ist. Keiner konnte irgendwie sagen, oh, das ist nicht passiert. Es gibt ja gar nichts Übernatürliches. Ich glaube nicht an Wunder. Es gibt keine geistige Welt, Engel oder Dämonen, so Sachen. Das konnte keiner sagen. Nur manche sagen das heute. Menschen, die ein Augenproblem haben, die geistig blind sind. Das ist ja interessant eigentlich. Ne? Du kannst auf irgendeiner Elite-Uni, Harvard oder irgendwo Parapsychologie studieren, irgendwo abgefahrene Phänomene und Professor sein und anerkannter Wissenschaftler. Aber wenn du einfach die Bibel liest und sagst, ich glaube, dass es eine übernatürliche Welt gibt, geistliche Welt, Gott, Dämonen, Engel, weil es in der Bibel steht, sagen die Leute, du bist ja echt ein Depp. Ne? Widersprüchlich ein bisschen. Aber das ist die Realität. Wir leben in einer geistlichen Welt und wenn du das verleugnest, dann bist du wirklich realitätsfremd. Bist ein bisschen betriebsblind auf diesem Planeten und wirst viel auch nicht verstehen, was abgeht. Aber an diesem Tag hier konnte das keiner sagen. Keiner konnte das verleugnen. Es ist passiert. Das war ein Faktum. Jesus hatte diesen Dämon ausgetrieben. Was ich aber wirklich erstaunlich finde, ist, dass es trotzdem Leute gab, die Jesus verleugnet haben, die Jesus abgelehnt haben. Das ist interessant, ne? Es gibt oder es gab zumindest mal diese Bewegung, Power, Evangelism, so, wenn Zeichen und Wunder passieren, wenn die Leute nur Übernatürliches sehen, dann werden sie sich bekehren. Und das ist aber nicht wahr. Die Bibel sagt uns, Glaube kommt durch die Predigt, durch das Wort Gottes, durch die Predigt des Evangeliums und dass der Heilige Geist uns überführt und das persönlich und lebendig macht. Da kommt Glaube her. Glaube ist eine Willensentscheidung. Und ja, ich glaube, für die, die glauben wollen, können Zeichen und Wunder eine Bestätigung sein, aber für die, die nicht glauben wollen, für die tun auch diese ganzen übernatürlichen Dinge nicht viel. Die verhärten ihr Herz nur noch mehr. So wie der Abraham zu Lazarus gesagt hat, wenn sie auf Gottes Wort nicht hören werden, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten zurückkommt. Und die meisten Menschen, die Jesus ablehnen, tun das ja nicht aus intellektuellen Problemen, sondern meistens ist der Knackpunkt ein moralisches Problem. Dass Gott, dass Jesus irgendwas sagt, was ihnen nicht in den Kram passt. Weil sie müssen ihr Leben ändern. Wenn sie Jesus annehmen würden, müssten von mir aus ausziehen von der Freundin oder die Steuererklärung neu machen. Und das passt ihnen nicht. Deswegen sagen sie, oh, ich habe all diese Probleme mit Gott oder mit Jesus, weil sie nicht bereit sind, ein Nachfolger zu sein von Jesus. Sie wollen ihr eigener Gott sein. Und solche Menschen kannst du durch Argumente oder auch durch Wunder nicht überzeugen. Denen kann man nur das Evangelium erzählen und sie einladen, Buße zu tun. Das ist, was nötig ist, dass sie ihr Herz für Jesus öffnen. Hier werden wir sehen, dass die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, zwei Ausreden hatten. Einen haben das Wirken Jesu verteufelt. Religion ist das Opium des Volkes. Glaube ist die Ursache von allem Bösen. Das kennen wir ja auch, ne? Und die zweite Ausrede war, das waren die Leute, die gesagt haben, Jesus war nicht genug, was du getan hast. War nur nicht überzeugend genug. Du noch ein Wunder, das noch größer ist, das noch abgefahrener ist und dann würde ich glauben. Zwei Wege, um der Konfrontation mit Jesus aus dem Weg zu gehen, um Jesus irgendwie auszuweichen. Erste ist, dass sie Jesus verteufelt haben. Die konnten dieses Wunder nicht verleugnen, das ist passiert. Sie wollten aber auch Jesus nicht Gott sein lassen. Und was gibt es für Alternativen? Was gibt es für Alternativen, wie man was Übernatürliches erklären kann? Es gibt zwei Quellen. Entweder ist eine gute geistliche Macht Gott oder ist eine böse geistliche Macht der Teufel, die Dämonen. Sie wollten Jesus nicht Gott sein lassen oder nicht anerkennen, dass er zumindest von Gott kommt oder mit Gott im Bunde ist. Also haben sie gesagt, naja, das ist vom Teufel, schreiben seine übernatürliche Macht dem Teufel zu. Das sehen wir im Vers 15. Einige aber von ihnen sagen, durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, Beelzebub heißt so viel wie der Herr der Fliegen, das war so ein Titel, den sie für Satan auch verwendet haben. Durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Also er treibt die Dämonen durch den Teufel aus. Dann im Vers 16 haben wir die zweite Ausrede. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Das war die zweite Strategie dieser Leute, die Jesus ablehnen wollten. Sie haben gesagt, Jesus, das war ja ziemlich cool, was du getan hast, aber es war nicht genug. Zeig uns noch ein größeres Zeichen. Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Es ist nicht genug, dass du da die Stummen heilst und die Lahmen heilst und die Blinden heilst, dass du Brote vermehrst, dass du Dämonen austreibst. Das ist ja ganz cool, aber zeig uns noch ein bisschen mehr, Jesus. Gib uns ein Zeichen vom Himmel und ja, dann werden wir glauben. Auch eine beliebte Ausrede. Ich habe einen Freund, der hat schon zig Bewahrungswunder erlebt. Er sagt, ich könnte schon dreimal tot sein. Ich habe mit ihm schon gebetet und Gott hat versorgt. Er hat Versorgungswunder erlebt. Er hat schon ein Stück weit was von Gott erlebt, aber ist noch immer ein Zweifler. Oh, vielleicht war es ein Zufall. Und naja, wenn irgendwo so ein Schild vom Himmel fallen wird oder die Schrift im Himmel, dann würde ich glauben. Und ich kenne ihn gut genug, dass die wahre Ursache eigentlich ist, dass es ein paar Sünden in seinem Leben gibt, die er nicht loslassen will. Das ist das wahre Thema eigentlich. Aber zwei beliebte Ausreden, zwei Arten hier die Augen vor Gott und seiner Wahrheit, seinem Licht zu verschließen. Und Jesus wird die beantworten. Zuerst beantwortet er die erste. Und erste Anschuldigung war eigentlich sehr absurd und leicht zu widerlegen, dass Jesus Dämonen mit dem Teufel austreibt. Vers 17 heißt es, daher aber ihre Gedanken wusste. Er wusste ihre Gedanken, er kennt unsere Gedanken. Jesus kennt deine Gedanken. Wir können und wir müssen ihm nichts vormachen. Das kann einerseits beunruhigend sein, dass er alles weiß, wenn wir böse Dinge planen. Auf der anderen Seite kann es auch wunderbar befreiend sein, diese Wahrheit. Jesus kennt mich. Ich muss ihm da etwas vormachen. Ich kann in einer ehrlichen, offenen Beziehung mit ihm leben. Das ist eigentlich was Schönes. Das ist was Befreiendes. Da er ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Wenn ein Bürgerkrieg ist in einem Land, es wird verwüstet. Und Haus gegen Haus entzweit, stürzt ein. Haus, in diesem Begriff versteckt sich natürlich Familie oder der Clan ist da gemeint. Er spricht nicht von einem physischen Haus, sondern von einem Familienhaus. Sagt eine Familie, wo nicht Einigkeit herrscht, wo die sich gegenseitig bekriegen, die geht kaputt. Scheidungsrate belegt es. Familie, wo nicht Einheit herrscht. Deswegen, gerade jungen Leute, ist es so wichtig, dass ihr nur jemanden heiratet, der Jesus wirklich lieb hat. Das ist so wichtig. Mit dem du geistliche Einheit haben kannst, mit dem du geistlich in dieselbe Richtung gehen kannst. Gott lässt uns wahnsinnige große Freiheit. Es gibt nur ein einziges Gebot in der Bibel, was die Partnerwahl betrifft. Du hast Riesenfreiheit, aber Gott sagt eine Sache im 1. Korinther 7, eins ist wichtig, er sagt, wir dürfen heiraten, wen wir wollen, nur im Herrn muss es geschehen. Auf gut Deutsch, es soll geistliche Einheit sein, es soll jemand sein, der Jesus nachfolgt, aus ganzem Herzen. Oder 2. Korinther 6, auch eine Stelle, wo Gott uns sagt, wir sollen uns nicht mit Ungläubigen zusammenspannen lassen. Das ist ein wichtiges Wort für alle, die noch nicht verheiratet sind. Und warum sagt uns das Gott? Weil Gott uns beschützen will. Gott liebt uns leidenschaftlich und alles, was er uns sagt, sagt er uns, weil er es gut mit uns meint. Weil er ein Vater ist, der nicht möchte, dass seine Kinder sich wehtun. Vater, der sagt, hey, leg deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte, da verbrennst du dich. Oh, der Papa will meine Freiheit einschränken. Nee, der Papa will dich beschützen. Er möchte, dass du ein heiles Leben hast. Das ist sein Herz. Und es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Und dass wir alle das verstehen. Dass wir das unseren Kindern und Freunden helfen können, das zu verstehen. Gott möchte uns beschützen. Gott möchte euch Singles beschützen, dass ihr kein entzweites Haus baut, wo keine geistige Einheit ist. Das ist schwierig. Das ist schwierig, wenn der eine rein leben will, Gott nachfolgen will und der andere, oh, ich will sündigen. Eine will im Gottesdienst, der andere will am Fußballplatz. Eine will für Gott leben, der andere für den Mammon. Der eine will die Kinder nach Gottes Maßstäben erziehen und der Partner sagt, nein, ist so egal. Es ist schwierig. Es ist sehr schwer, es ist sehr aufreibend, mit jemandem zu leben, der ständig in eine andere Richtung zieht. Dieses Bild, was Gott verwendet im 2. Korintherbrief von zwei Tieren, die zusammengespannt sind und ein Joch. Wenn man zwei unterschiedliche Tiere zusammengespannt hat, das konnte wirklich tödlich ausgehen. Das konnte dem Größeren, dem der denkt, oh, ich bin stark genug, ich kann es tragen, kein Problem, dem konnte das wirklich das Genick brechen. Und ich habe das schon oft beobachtet, dass solch ungleiche Beziehungen gerade dem gläubigen Partner das Genick gebrochen hat. Ihr könnt mal ein Experiment machen. Zu zweit, einer stellt sich auf den Stuhl, der andere steht unten und der eine versucht, den hochzuziehen, der andere den runterzuziehen. Ihr könnt mal ausprobieren, was leichter ist. Ihr kennt das Ergebnis, es ist leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Ich habe das so oft beobachtet. Österreich schon, habe mich in den Jugendgebetskreis bekehrt mit 80, 100 Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie viele zu Fall gekommen sind. durch ungleiche Beziehungen, wo die Einheit nicht da ist. Gehst da diesen Kompromiss ein und dann, oh, plötzlich nicht mehr im Gottesdienst und als nächstes hörst du, oh, die sind zusammengezogen und dann sind sie völlig weg vom Fenster, hängen mit falschen Leuten am falschen Ort rum. Das ist nicht Gottes Wille. Wir brauchen Einheit. Ehrlich gesagt, es wäre total schwer, mit Sex bis zur Ehe zu warten, wenn Jennifer und ich dann nicht dieselben Werte hätten. Und sie sagen würde, ist egal, und mich verführen würde. Ich weiß nicht, ob ich das... Es ist wichtig, dass wir da Einheit haben. Und Sexualität außerhalb der Ehe ist so zerstörerisch, seelisch und geistlich, dass du statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ehe gelingt, schon um die Hälfte reduziert. Kann nicht genug appellieren an die jungen Leute, an die Singles. Und wirklich, weil es Gott gut mit uns meint. Aber ja, es ist schwer. Versuchungen sind groß. Es gibt viele süße Mädels und süße Jungs da draußen. Und der Druck, einen Freund und eine Freundin zu haben, ist auch oft groß. Aber allein an diesem, ach so süß, an dem Ding hängen zu bleiben, an den Äußerlichen, an den Materiellen, an dem Irdischen, das ist zu kurzsichtig. Wartet. Wartet, bis Gott jemanden in euer Leben bringt, der Jesus von ganzem Herzen lieb hat. Mit dem ihr in die gleiche Richtung gehen könnt, geistlich. Mit dem ihr euch eine Ehe zusammen vorstellen könnt. Das ist heil, das ist gut. Das ist Gottes Weg. Er meint es gut mit uns. Und Gott ist fähig, ihren Partner zu bringen. Ich weiß, wir leben in einer Gegend, wo nicht die Christen rumrennen, aber Gott ist fähig. Wenn er sie aus Amerika bringt. Gott ist im Import-Export-Business. Kein Problem. Gott ist fähig. Vertrau Gott. Wenn wir nicht auf Gott hören, dann tun wir uns selber weh und tun wir anderen weh. In Vers 28 hier, Lukas 11, werden wir lernen, glückselig sind die, glücklich in ihrer Seele sind die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Das ist Heil. Das war mein Wort oder Gottes Wort heute Morgen an die Unverheirateten. Ich glaube, hier ist aber auch noch ein Wort von Gott an die Verheirateten drin. Familie, ein Haus, was entzweit ist, kann nicht bestehen. Wie steht es in euren Familien, in euren Ehen um die Einheit? Geht ihr in dieselbe Richtung? Wie kann denn jetzt eine Familie oder ein Ehepaar, ich meine Mann, Frau, wir sind so unterschiedlich und unterschiedliche Persönlichkeiten und dann vielleicht noch Kinder, die sind auch nochmal anders. Wie kann eine Familie eins werden? Die Antwort ist, wenn sie sich um Jesus versammelt. Zeit im Gebet verbringt zusammen, im Wort Gottes, als Familie gemeinsam im Gottesdienst kommt. Familie, die gemeinsam Gott dient. Dass man sich nicht als Individuum sieht, die selbstsüchtig irgendwo um ihre eigenen Interessen kämpfen, das ist zu kurzsichtig wieder. So, nee, wir müssen höher sehen. Gott schuf Mann und Frau und die Ehe, um was auszudrücken von sich selbst. Das ist eine riesenhohe Berufung. Und als Ehepaar seid ihr ein Team zur Ehre Gottes. Das ist Gottes Plan für Familien. Ist ja nicht so, solange wir Single sind, Vollgas für den Herrn und dann heiraten wir und naja, jetzt sind wir verheiratet. Nee, Gott hat einen Plan da drin, ein Team zur Ehre Gottes, eine gemeinsame Vision. Ihr braucht eine Vision, die größer ist als ihr selbst. Das ist wichtig. Weil das ist so für eine Gemeindefamilie gilt genau dasselbe. Und auch für eine Familie einfach. Familie, die nach innen gewandt ist und die sich nur ständig selber anklotzen gegenseitig. irgendwann, ich meine, dann sieht man die Pickel von dem anderen und die Unreinheiten und das stört mich und da und da und da. Und das ist die Uneinheit da. Sieht die Schwachheiten, die Unterschiede, wird kritisch. Wir müssen auch als Gemeinde nicht nach innen schauen, uns gegenseitig anklotzen, sondern nach außen schauen. Größere Vision als nur ich. Und der Teufel liebt es, Familien zu zerstören. Weil Familie was ausdrückt von Gott. Ein Bild für Gott in dieser Welt. Und er liebt es zu zerstören und Partner zu spalten und auseinander zu dividieren. So kleine Unterschiede aufzublasen, dass da sich in den Gedanken und in den Herzen Mauern aufbauen gegeneinander. Und das Hauptwerkzeug, was der Teufel benutzt, ist Lüge. Er ist ein Lügner von Anfang an, sagt uns die Bibel. Da ist der geistliche Kampf. Das meiste davon. Schlechte Gedanken, negative Gedanken über den anderen, falsche Annahmen und dann bläst er das auf. Ich habe eine Studie gelesen, in denen Forscher die Romantisierung von Beziehungen untersucht haben. Und ihr Fazit war, Ehen scheitern an Kleinigkeiten. Die Überschrift war, Ehen scheitern an nicht ausgewechselten Toilettenrollen. Ich lese mal vor, man hat es schon immer gewusst, aber jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen. Es sind Kleinigkeiten wie Nase bohren oder das Verstellen des Radiosenders im Auto, die eine Ehe scheitern lassen. Schlechte Angewohnheiten, die im Grunde nicht schwer ins Gewicht fallen, scheinen das Gefühlsleben des Partners in einer Weise zu beeinträchtigen, die an Allergien erinnert, sagte der Leiter der Studie Michael Cunningham von der Universität Louisville, der Sunday Times. Beim ersten Mal fällt die negative Reaktion wahrscheinlich noch schwach aus, aber bei wiederholtem Kontakt nimmt die Sensibilität dafür zu. Also kleine Dinge und der Teufel bläst es auf in den Gedanken und Annahmen und am Schluss ist eine ganze Ehe oder eine ganze Familie kaputt wegen einem Furz im Prinzip. Verstellten Radiosender. Oh, wie schlimm. Wir müssen unsere Sicht korrigieren als Ehepaare. Ich möchte euch einladen zu einer Hausaufgabe. Setzt euch mal zusammen als Familie und schreibt zusammen ein Mission Statement auf. Also verfasst so einen Leitsatz für eure Familie oder für eure Ehe. Worum wollt ihr euch drehen? Was sind eure Prioritäten? Wie werdet ihr dem Herrn dienen? Was wollt ihr erreichen? Wie werdet ihr das tun? Und was darf es euch kosten? Weil dem Herrn dienen, jeder Dienst kostet immer. Entwerft das mal für euch als Familie, so ein Mission Statement oder Corporate Identity, sagt man, auch im Geschäftsleben. Leitsätze. Wofür stehen wir? Unsere Vision. Was wollen wir erreichen? Geistliche Vision. Gemeinsam. Macht es mal. Ich denke, das könnte fruchtbar sein. Wir müssen von uns selbst wegschauen, auch von unserer kleinen Welt als Familie und auf den Herrn schauen und gemeinsam verfügbar sein für ihn. Und wisst ihr was, wenn wir das tun, dann werden wir bald keine Zeit mehr haben für unsere kleinen Eitelkeiten. Wir brauchen eine Vision, die größer ist als wir selbst. Wenn wir zusammen auf Jesus schauen, dann werden wir eins. Und ich möchte besonders euch Väter und euch Ehemänner herausfordern. Ihr seid die Leiter der Familie. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Familie versammelt um Jesus. Und es ist eine Herausforderung. Ich weiß, Gott fordert mich auch da heraus, wirklich diese Leidenschaft zu übernehmen. Es ist so leicht, diese geistlichen Dinge unterm Tisch fallen zu lassen. Scheidungsrate von Ehepaaren, die sich Christen nennen, Namenschristen, die ist fast genauso hoch wie die Durchschnittsscheidungsrate, nämlich jede zweite bis dritte Ehe geht kaputt. Die Scheidungsrate von denen, die regelmäßig gemeinsam in den Gottesdienst gehen, ist Nummer 1 zu 50. Die Scheidungsrate von denen, die regelmäßig gemeinsam in den Gottesdienst gehen und regelmäßig täglich gemeinsam beten, ist 1 zu 1100. Macht einen Unterschied. Sucht Einheit in Christus. Lasst euch nicht berauben vom Teufel. Lasst euch nicht vom Teufel die Familien zerstören. Im Epheser 4,27 heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Da er ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus gegen Haus entzweit, stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe. Also eine Nation, die in sich selbst entzweit ist, die Bürgerkrieg hat, die wird zerfallen. Eine Familie, wo die Familienmitglieder aufeinander losgehen, die wird zerbrechen. Mafia-Clan, wo die Familienmitglieder sich gegenseitig abknallen, der wird sich nicht durchsetzen. Fußballmannschaft, die ständig Eigentore schießt, wird verlieren. Ich denke, das Prinzip ist einfach und logisch und klar. Genauso sagt Jesus, wenn der Teufel jetzt anfängt, seinen eigenen Dämonen das Handwerk zu legen, dann wird er nicht erfolgreich sein. Also diese Ausrede Nummer 1 ist völlig unlogisch und im Prinzip blöd. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Jesus macht noch einen zweiten Punkt im Vers 19. Wenn ich aber durch Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Es ist nicht nur unlogisch, was er sagt, es ist auch noch heuchlerisch, weil auch die Juden hatten ihre Exorzisten und wenn sie Dämonen ausgetrieben haben, haben die natürlich gesagt, wir tun es im Namen Gottes. Und Jesus sagt, wenn ich jetzt dasselbe tue wie ihr, dann ist es plötzlich vom Teufel. Wie das? Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich mag das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und ich mag das, dass Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe. Ich mag das so. Und tschüss, mehr braucht es gar nicht. Du, raus. Finger Gottes. Ich habe gelesen, der Mann mit dem stärksten Finger im Guinness Buch der Rekorde hat mit seinem Finger einen 13-Tonner-LKW innerhalb von 10 Sekunden 3 Meter lang gezogen. Das ist schon ziemlich cool, mit seinem Finger. Wie stark, denkt ihr, ist Gottes Finger? Wir wissen, er ist ein allmächtiger Gott. Der Teufel, die Dämonen sind nicht ein Gegenüber für Gott, sind nicht gleich stark. Nee, das sind Geschöpfe, Gott ist der allmächtige Schöpfer. Ich mag das, ein Finger. Jesus sagt, und der Dämon ist draußen, da gibt es keine Diskussion. Und im 1. Johannes 4, Vers 4 schreibt uns der Apostel Johannes, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Jesus, der in uns ist, ist so viel stärker als der Teufel, der in der Welt seinen Machtbereich hat. Also, wir müssen keine Angst vor dem Teufel haben. Wenn wir das haben, dann sind wir auf seine Lügen reingefallen. Er macht uns gerne vor, dass er mehr Einfluss über uns hat, als er wirklich hat. Das sind die Kraftverhältnisse. Dann sind wir kurzsichtig, wenn wir diesen Lügen glauben. Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Auch klares Bild, ne? Einer kann sein Haus beschützen, aber wenn ein Stärkerer kommt und der haut ihn in die Pfanne und überwältigt ihn, dann kann er den ausrauben. Und das ist, was Jesus getan hat am Kreuz. Im Kolosserbrief 2, Vers 15 lesen wir, dass Jesus die Gewalten und Mächte, spricht hier von dem Teufel und dämonischen Mächten, dass er diese Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. In ihm hat er, das heißt Gott, den Triumph über sie gehalten. Jesus hat den Teufel schon besiegt. Und das hat Jesus demonstriert, als er diesen Dämonen ausgetrieben hat. Jesus hat den Teufel beraubt sozusagen, hat einen Menschen aus seiner Gewalt befreit. Und das beweist, dass er stärker ist als der Teufel. Und wisst ihr was? Wir dürfen das gemeinsam mit ihm tun. Wir dürfen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Wir dürfen Menschen, die unter dem Einfluss des Teufels sind, und das sind alle Menschen, die nicht Jesus im Herzen haben, ganz gleich, ob ihnen das bewusst ist oder nicht, wir dürfen diese Menschen befreien, die in Gefangenschaft sind, in falschen Religionen, gefangen durch Drogen, gefangen durch Selbstsucht und Stolz und Materialismus. Und wir dürfen sie befreien in der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wie tun wir das? Indem wir das Evangelium verkündigen. Das weitererzählen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass wir ihnen Jesus bringen. Und das ist so wunderbar. Das ist so was Wunderschönes, wenn man das miterleben kann, wie Gott einen Menschen frei macht und heil macht. Klammerbemerkung gilt auch für uns. Gibt es was Böses, was Schlechtes in dir? Irgendeine Sucht oder eine Sünde, eine Angewohnheit, eine Schlechte, die du gerne loswerden willst? Dann ist Jesus die richtige Adresse, frei zu werden. In Vers 23 sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Es gibt keine Neutralität. Entweder du bist ein Werkzeug Gottes oder du bist ein Werkzeug Satans in dieser Welt. Entweder du bist ein Nachfolger und ein Mitarbeiter Gottes oder du bist ein Nachfolger und ein Mitarbeiter des Teufels. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Das ist die Realität. Jesus sagt, es gibt keine Neutralität. Vers 24, wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt, dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, schlimmer als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird ärger als der Anfang. Hier illustriert uns Jesus, dass es keinen neutralen Boden gibt. Er warnt uns hier vor leeren Herzen. Na, Jesus hat den Dämon ausgetrieben. Jesus befreit einen Menschen. Sag mal, Jesus hilft einem Menschen, gibt ihm Gnade, von Drogen loszukommen. Und vielleicht hast du dich von irgendwas Bösen oder irgendwas Schlechten abgewandt in deinem Leben. Und dann fängst du an, dein Leben zu schmücken und zu kehren und du fängst an, dein Leben wieder aufzuräumen und selbst zu reformieren. Nimmst dir vor, ich möchte jetzt ein guter Mensch sein ab jetzt und ein moralisches Leben führen und vielleicht sogar religiös zu sein. Ich fange an, in die Kirche zu gehen, aber du ladest nicht Jesus ein in dein Herz. Es ist nur deine eigene Religiosität. Da ist keine Bekehrung, da ist keine geistliche Geburt, die Gott uns schenken will in Jesus. Keine Nachfolge von Jesus. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dass wir uns selber reformieren. Das geht nicht, das greift zu kurz. Ist zu kurzsichtig wieder. Du brauchst ein neues Herz. Wenn du wirklich verändert werden willst. Du brauchst eine neue Natur, du brauchst ein neues Leben, du brauchst Anteil an dem Auferstehungsleben Jesu. So können wir verändert werden von innen heraus. Fortdauernd, bleibend. Jesus spricht hier in Vers 39 zu den Pharisäern. Der Herr sprach zu ihnen, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Rauch und Bosheit. Toren, sagt er, seid zu kurzsichtig. Irgendwie äußerlich dein Leben aufzuräumen, ist zu kurzsichtig. Du brauchst ein neues Herz für wirkliche Veränderung von innen heraus, dass Gott es durch dich macht, von innen. In der Ewigkeit wird es keinen großen Unterschied machen, ob du als Junkie oder als guter religiöser Mensch in die Hölle gehst. Das äußere Anstreichen, es bringt überhaupt nichts. Bekehrung, darauf kommt es an. Du sagst, Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast und ich nehme das an für mich, ich vertraue mich dir an. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, ich will dir nachfolgen, Jesus, darauf kommt es an. Jesus warnt vor einem leeren Herzen, der unreine Geist kommt zurück und bringt noch ein paar Freunde mit und es ist schlimmer als zuvor. Schlimmer als zuvor, vielleicht in einer anderen Form. Vielleicht war es früher zum Beispiel, bleiben wir dem Beispiel, du bist frei geworden von Drogen, willst aber nicht viel von Jesus wissen. Du räumst dein Leben auf und kriegst sogar einen guten Job und hast beruflich Erfolg und gründest eine Familie und vielleicht eines Tages wird deine Garagenband plötzlich erfolgreich und du kriegst Ruhm und Ansehen und viel Geld und Wohlstand und plötzlich die ganzen Mädels sind da und dann kannst du damit nicht umgehen und fällst in Materialismus und der Ruhm steigt dir zu Kopf und dann kommen da die Partys im größeren Ausmaß und Drogen und Ehebruch, die Familie geht kaputt, fällst in Depressionen, diese Leere, alles zu besitzen und doch nicht zufrieden zu sein ohne Gott und am Ende bringst du dich selber um. Klingt das nicht wie die Geschichte von vielen Stars? Lieblingsverkleidung des Teufels und seiner Freunde ist, dass er sich tarnt als Engel des Lichts. Er kommt nicht zu uns mit den hässlichen Fratz mit den Hörnern. Nee, Engel des Lichts. Sieht schön aus. Wie viele Familien sind schon kaputt gegangen durch einen Lottogewinn? Wie viele gottesfürchtige Männer sind durch süße, liebe Mädels zu Fall gekommen? Wie viele Mädels, die Jesus lieben, sind zu Fall gekommen? Oh, er ist kein Christ, aber er ist ja so nett und er ist so tolerant und du. Ja. Erinnert euch, es gibt keinen neutralen Boden. Jeder Mensch ist entweder ein Werkzeug Gottes oder ein Werkzeug des Teufels. Und diese süße Teufel kann die gebrauchen, um dich von Gott wegzuziehen. Und er will ja nicht, dass wir unbedingt alle Satanisten werden. Ihm reicht es, wenn du sagst, oh, das Mädel ist mir gerade wichtiger als Gott. Dann sind wir schon unschädlich für das Reich Gottes. Und seine Fallen, die Fallen des Teufels, kommen oft in einer schönen Verpackung. Ist so. Hat auch seine Werbeabteilung. Also seid vorsichtig, seid wachsam. Habt offene Augen, seht klar. Vers 27. Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Das würde man heute nicht mehr so sagen, ne? Was er damit sagen will, ist: Glücklich ist deine Mutter. Das war ja der Traum jeder jüdischen Frau, den Messias in die Welt zu bringen. Und es war auch kurzsichtig. Auch die Person, die das gesagt hat, ist an dem Äußeren hängen geblieben. Und Jesus, in Vers 28, er sprach: Gewiss doch, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Seine Nachfolger, die sind wirklich glücklich. Sagt, ja, meine Mutter ist cool. Die hat echt einen guten Deal erwischt. Eigentlich war es sehr schwer, ne? Vorrecht. Aber sagt, wirklich glücklich sind die, die mein Wort hören und es tun, die mir nachfolgen. Geistliche Beziehung steht noch über familiäre Beziehung. In Markus 3 hat Jesus gesagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn wir auf Jesus hören, wenn wir auf die Bibel hören und es befolgen. Jesus sagt, der so lebt, der baut sein Lebenshaus auf dem Felsen. Und dann, wenn die Stürme und Fluten des Lebens auf dich einstürmen, dann wird dieses Haus festen Bestand haben. Und es wird feststehen, du wirst stabil sein. Das ist der Weg, wie ein Mensch glücklich wird in seiner Seele. Ich mag das Wort glückselig, glücklich in seiner Seele. Es wird ein Mensch glücklich wird in seiner Seele, indem er auf den Konstrukteur hört. Indem er auf die Betriebsanleitung hört. Das ist heil, das ist gut. Das umsetzt, was da drin steht. Und wieder der erste Schritt davon ist Bekehrung, dass du dich zu Jesus hinwendest, deine Sünde bekennst und ihn annimmst. Jetzt wird Jesus noch auf die zweite Ausrede antworten. Die Leute, die gesagt haben, oh, es war nicht genug Wunder, nicht genügend Beweise, gib uns noch ein Zeichen. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Es war das Zeichen Jonas, es war die Auferstehung. In Matthäus 12 hat Jesus gesagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus sagt, Leute, ich gebe euch ein Zeichen. Ihr, die ihr Zeichen fordert, ich gebe euch ein Zeichen, um euch zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Ich werde was tun, was noch nie jemand vor mir getan hat. Ich werde auferstehen, nachdem ich gekreuzigt wurde. Die Auferstehung. Das ist eine Zeichen. Und ich möchte sagen, die Auferstehung ist eine der bestbelegtesten geschichtlichen Ereignisse überhaupt. Es gibt über 500 Zeugen. Die haben Jesus gesehen, bevor er gestorben war. Dann wurde Jesus gekreuzigt. Der römische Soldat hat sein Herz durchbohrt mit seinem Speer. Er wurde begraben, Stein von ein paar Tonnen vor den Eingang gewälzt. Und dann ist Jesus wieder erschienen, lebendig. Über 500 haben ihn gesehen. Und der Apostel Paulus sagt, die meisten leben noch, geht hin, fragt sie, wenn ihr mir nicht glaubt. Über 500 Augenzeugen. Und meisten von uns ist der auferstandene Jesus begegnet. Nicht, dass wir ihn gesehen haben, aber geistlich. Wir haben ihn erlebt und er hat mein Leben verändert. Ihr sagt, das ist das eine Zeichen, was ich euch gebe. Der nicht glauben will, den wird auch nicht irgendein Zeichen oder noch ein größeres Wunder umstimmen können. Und so sagt Jesus im Vers 30, denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Also Jona war ein Zeichen für Ninive. Jona, dieser Prophet im Alten Testament, der nicht nach Ninive gehen wollte, wo Gott ihn hingeschickt hat, weil das waren die Feinde Israels, die hat er gehasst, er wollte, dass Gott die richtet und ist davongelaufen in eine andere Richtung, Schiff genommen, kennt die Geschichte. Sturm ist gekommen, sie haben ihn über Bord geworfen und dann hat ihn ein großer Fisch geschluckt. Und der Fisch ist dann gerade geschwommen an die Küste von Ninive, hat den Jona wieder rausgekotzt hier nach 3 Tagen an den Strand. Es gibt solche Fälle auch in der Geschichte, wo Leute beim Walfangen von dem Wal verschluckt wurden und dann wurde der Wal später erlegt, die haben ihn aufgeschnitten und dann, hallo, war der Kollege da drin und der sah aber nicht wirklich gut aus. Der war blass, gebleicht von diesen Magensäften, die Haare ausgefallen. Also so ungefähr hat der Jona ausgesehen, ist dann hier durch Ninive gelaufen. Und er war ein Zeichen für die Niniviten, die haben Buße getan. Die sind umgekehrt. Und so ist Jesus auch ein Zeichen für die Juden seiner Zeit. Eigentlich mehr als nur ein Zeichen. Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus das perfekte Abbild Gottes ist. Das perfekte Abbild des Vaters. Und sie haben ihn abgelehnt. Vers 31, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechtes und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, über 2000 Kilometer, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Vers 32, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin und siehe, hier ist mehr als Jona. Hier ist so viel mehr und auch wir haben so viel mehr, wir haben so viel mehr Licht, als die Leute damals hatten im Alten Testament. Vers 33, niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, noch unter den Scheffel, noch unter irgendein Gefäß, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Also wer eine Kerze anzündet oder das Licht aufdreht, hat die Glühbirne nicht irgendwo unterm Tisch oder unter ein Gefäß. Nee, das Licht ist da oben, dass wir sehen können. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und sein Wirken war laut und öffentlich und sichtbar. Er hat Gott den Vater offenbart und seinen Willen. Er hat Zeichen getan, die ihn bestätigt haben als den Messias. Das Licht war klar, das Licht war hell, das Licht hat geleuchtet, es war nicht versteckt. Die Frage ist, sehen wir? Oder wie sehen wir? Mit offenem Herzen? Das ist die Frage hier. Wir haben heute Gottes Wort. Wir haben sehr viel Licht. Und wenn wir an das denken, was Gott uns heute gesagt hat, haben wir sehr viel Licht gesehen. Gott hat zu uns gesprochen über Beziehungen, über Familie, über Freundschaften, über geistlichen Kampf. Wir haben viel Licht gesehen. Er hat uns viel Wahrheit gebracht. Frage ist, hörst du? Bist du offen? Nimmst du es an? Es liegt in deiner Verantwortung. Vers 34, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn ein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, also schlecht ist, so ist auch dein Leib finster. Wenn das Auge gesund ist, dann bekommt auch sozusagen der ganze Leib genügend Licht. Das Licht, das er braucht, das er richtig funktioniert. Wenn das Auge krank ist und blind ist, dann tappt der ganze Leib in Dunkeln, ne? Und hast die Birne an irgendwo, tust dir weh. Das Auge ist hier natürlich ein Bild für unser Herz. Wenn dein Herz in der richtigen Verfassung ist, wenn dein Herz offen ist für Gott, wenn es Gottes Licht und seine Wahrheit hier aus seinem Wort annimmt, dann wird dein ganzes Leben heil sein und hell sein. Und du wirst ein glückseliger Mensch sein, ein Mensch, der glücklich ist in seiner Seele, wie Jesus gesagt hat. Wenn dein Herz böse ist, verschlossen ist, hart ist, rebellisch ist, dann wird dein ganzes Leben finster sein und unheil sein. Was Jesus uns hier sagt, ist, dass unser geistliches Leben von unserem Herzen abhängt, von unserer Einstellung Gott gegenüber und dem gegenüber, was er uns sagt. Vers 35, sieh nun, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wäre interessant, ne, wenn wir die Offenheit unserer Herzen in Helligkeitsstufen darstellen könnten. Wenn wir kleine Glühbirnen austeilen könnten und jeder haltet ihren Kopf und dann würden wir alle sehen, wie das Licht brennt. Ne? Manchen würde es wahrscheinlich ganz hell brennen, bei anderen wäre es ein bisschen gedimmt. Dann kannst du das Licht von Gottes Wort ausblenden, abdrehen, das Gewissen abdämpfen. Und Jesus sagt uns, passt auf. Also nochmal, passt nochmal auf. Jesus sagt, passt auf, mit welcher Herzenseinstellung ihr hört, dass euer Herz in der rechten Verfassung ist mit Gott. In Lukas 8 hat er gesagt, seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Also schau, dass dieses Licht hell ist. Vers 36, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Wenn das Licht von Gottes Wort in jeden Bereich deines Lebens scheinen darf, wenn du das zulässt, wenn du ein offenes Herz hast, wenn du auf Gottes Wort hörst und Buße tust und es auslebst, was Gott dir sagt, dann wirst du ein heiler und glücklicher Mensch sein, glückseliger Mensch sein. Dann wirst du ein Licht sein für andere. Dann wirst du das Licht Jesu reflektieren, so wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Und das Leben Jesu wird in dir sichtbar werden. Also hörst du, siehst du, wie hörst du? Wie hören wir? Wie hörst du, wenn du und wir jede Woche hier und heute und jeden Sonntag hier zusammenkommen und mit Gottes Wort, mit Gottes Wahrheit, mit Jesus konfrontiert werden. Wie hörst du? Suchst du Ausreden? Wie diese eine Gruppe? Ausreden? Warum du Jesus nicht nachfolgen sollst, warum du das nicht tun kannst und nicht tun willst, was Gott sagt in deinem Wort? Oder bist du offen dafür? Jesus liebt dich. Jesus meint es wirklich, wirklich gut mit dir. Und er hat uns gesagt heute, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das sind die, die den Sehtest bestanden haben. Das ist, wie wir klar sehen in unserem Leben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir so viel Licht haben. Wir Männer haben da gestern drüber gesprochen, wie reich wir sind, Herr, dass wir dein Wort haben überhaupt. Andere verfolgte Christen in China, die ihre Bibeln verstecken müssen und vielleicht Wortfetzen weiterreichen und versuchen, Verse auswendig zu lernen. Und wir haben so verfügbar deine Wahrheit. Und wir sind so gesegnet, dass wir dein Wort hier in den Händen halten dürfen. So viele Menschen haben ihr Leben gelassen, dass wir es haben dürfen. Wir sind so reich, Gott, dass du sprichst, dass du nicht schweigst, dass wir nicht die Dinge selber irgendwie rausfinden müssen, wie unser Leben gut funktionieren könnte, wie wir zu dir kommen, in deine Gegenwart, in den Himmel, wie wir heil leben können, und dass wir uns wehtun. Du sagst es uns. Wir dürfen dich kennenlernen und kennenlernen, was wirklich gut ist für uns, was wirklich heil ist, wie unsere Beziehungen und Familien gut funktionieren können. Das ist so wunderbar, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du an unseren Herzen, in unseren geistlichen Augen operierst heute Morgen. Und wir beten wie David, Herr, dass du uns aufzeigst, ob da irgendein Weg der Gottlosigkeit in uns ist. Und Herr, dass du uns das rechte Herz gibst, dass wir Buße tun und dass wir gerne auf dein Wort hören, weil wir wissen, dass es dein Liebesbrief ist. Dass du uns das sagst, was du uns sagst, einfach weil du uns lieb hast, weil du uns beschützen willst. Und das ist so wunderbar und so heil und so gut. Also Herr, gib uns Herzen zu hören. Gib uns Vision für unser persönliches Leben, für unsere Familien, für uns als Gemeinde. Leite uns in deinem guten, heilen Weg. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.